Hallo, hier ist Finanztipp mit Tenhagens Corona-Podcast Nummer 12. 12 wie die 12 Apostel, passend vor Ostern. Ich darf das vielleicht sagen, weil ich auch 12 Jahre als Ministrant in der katholischen Kirche immer schön gedient habe, wie das da heißt. Gemeinsam natürlich heute mit unserem Redakteur Henrik Burs, der von der anderen Fraktion ist.
Ja, hallo, wenn man das so sagen kann. Also Lutheraner auf jeden Fall und aber auch in früheren Jahren mal als Lektor in der Kirche aktiv. Ich glaube, doch vor ein paar Jahren habe ich sogar an Karfreitag mal im Gottesdienst mitgewirkt. Genau.
Gut, das lange Wochenende, also das Osterwochenende, steht uns bevor. Falls ihr nicht an den Feiertagen arbeiten müsst, das wird diesmal aber deutlich anders sein als normalerweise. Also die klassischen Familienbesuche, die man so macht, die werden ja wahrscheinlich nicht stattfinden können. Und das gemeinsame Ostereiersuchen mit den Kindern oder den Enkeln wird auch so nicht stattfinden können. Und bei mir ist es so, dass ich jetzt morgen erstmal ein bisschen Geld spare, weil normalerweise, das ist gute Tradition bei Finanztipp, dass jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin in der Karwoche kurz vor Ostern von Tenhagen einen Osterhasen in Schokolade bekommt. Immer Markenware, immer kurz vor Ostern erworben, weil kurz vor Ostern diese Marken Osterhasen Schokolade schon wieder günstiger wird. Wir sind ja schließlich bei Finanztipp.
Das kann ich bestätigen. Und es ist aber tatsächlich so, Hermann, dass du normalerweise durchs Büro gehen würdest und die dann jeweils auf den Tisch legst. Das ist jetzt im Moment nicht möglich, weil wir ja teilweise wirklich sehr weit entfernt im Homeoffice sitzen.
Genau, wir sitzen quasi über die ganze Republik verteilt im Homeoffice und versuchen von da aus unsere Arbeit für euch zu machen, sodass ihr die besten Informationen und vielleicht hin und wieder auch eine kurzweilige Information bekommt, wie ihr gut über Ostern kommt. Eine Meldung, wie ihr gut über Ostern kommt, da tun wir jetzt gar nichts dazu, aber das wollen wir euch nicht vorenthalten. Also dieses Ostern wird so friedlich und so wenig kriminell sein wie schon lange nicht mehr. Wir haben nämlich neue Statistiken von der Polizei. In Berlin sagt die Polizei, dass die Zahl der Taschendiebstähle im März 2/3 gesunken sei. Also 2/3 unter dem, was wir vorher gehabt haben. Und auch in NRW sollen die Taschendiebstähle, so die Statistik von 2900 Taschendiebstählen im März 2019, auf 1700 gefallen sein. Dazu kommt von Seiten der Polizei, naja, Wohnungseinbrüche gäbe es auch weniger, weil ja, es seien ja immer Leute zu Hause, da würde man ungern einbrechen. Und sogar das mit dem Autoklauen klappe nicht so richtig, weil eben ein geklautes Auto ganz schwer über die Grenze zu bringen ist, wo überall an den Grenzen wieder kontrolliert wird. Das Einzige, was wir noch nicht als Ergebnis haben, eigentlich weniger Kriminalität, insbesondere weniger Einbrüche und weniger Diebstähle sollten dazu führen, dass die Hausratversicherung billiger wird. Hausratversicherungen, die bezahlen halt für diese Einbrüche und auch für die Diebstähle. Und tatsächlich ist es so, dass da ohnehin nur 40 Cent von jedem Euro, den ihr für eure Hausratversicherung bezahlt, für irgendwelche Schäden aufgewandt werden. Und trotzdem wird sie im Augenblick noch nicht billiger. Das ist eine Aufgabe für die Versicherer, in diesem Jahr die Hausratversicherung als Folge von Corona doch nochmal deutlich preiswerter zu machen.
Das bedeutet, dass es dann so eine Mischkalkulation ist bei vielen Versicherern anscheinend und dann ist die Hoffnung, dass es vielleicht in längerem Zeitraum dann wieder günstiger wird oder was könnte dahinter stecken?
Also die Preisunterschiede bei der Hausratversicherung sind exorbitant. Also da gibt es Hausratversicherungen, die verlangen 100 Euro für diese 80 Quadratmeter Wohnung in irgendeiner Kreisstadt. Und es gibt dann auch welche, die für die gleiche Wohnung 250 Euro verlangen. Also von daher muss man da auf jeden Fall Preise vergleichen. Kann man bei Finanztipp ja auch immer machen. Wir haben da extra einen Ratgeber für, dass man den richtigen Preisvergleich an der Stelle macht.
Es ist jedenfalls ein gutes Zeichen, dass einige Kriminalitätsarten zurückgehen. Das ist ja mit Abstand halten eben auch nicht unbedingt vereinbar. Andere, muss man ja auch dazu sagen, andere Kriminalitätsarten gibt es weiterhin. Wir haben ja in diesem Podcast auch die Folge Nummer, gucke ich auf meinen Zettel, die Folge Nummer 6 rund um Abzocke zu Corona gemacht. Und da solltet ihr natürlich auch immer dran denken, dass bestimmte Tricks wie Spam-E-Mails und unangemeldete Hausbesuche weiterhin leider Gottes ja, auch Corona im Moment überlebt haben.
Apropos Spam-E-Mails, also wir sind ja jetzt alle viel, viel mehr im Internet. Also wir vielleicht bei Finanztipp nicht ganz so viel, weil wir sowieso immer schon im Internet ganz viel waren, aber viele Leute da draußen und ganz viele Leute haben natürlich jetzt auch die Frage, wie sie Internet für ihre Ostertage, also für das Familienfest, was Ostern ja auch ist, wie sie das nutzen können. Und die Kollegen bei uns haben sich Gedanken darüber gemacht, wie man das am besten machen kann und welche Videotelefoniesysteme, welche Geschichten, die man heute im Internet machen kann, denn für jeden, der auch nicht so internetaffin ist, gut nutzbar sind. Und Hendrik, du hast dir das angeguckt, was sie rausgefunden haben.
Ja, die meisten Programme hat man eigentlich, wenn man ein Smartphone besitzt, da drauf schon entweder installiert oder die sind mit relativ wenigen Mitteln einzurichten. Die meisten von euch werden die natürlich auch kennen, aber hier nochmal so als Anregung, es ist ja schon viel wirkungsvoller, statt mit den Großeltern beispielsweise oder anderen Verwandten zu telefonieren, gleichzeitig noch ein Bild eben vor Augen zu haben. Und da bietet sich dann, wenn es ein Apple-System ist, natürlich FaceTime an, weil das in der Regel dann ja vorinstalliert ist. Als weitere Möglichkeiten hat ja Facebook dann auch eine Videofunktion oder WhatsApp und Skype. Das sind halt so die Klassiker. Da ist dann oft eher einerseits das Thema, dass man natürlich erstmal auf die Idee kommen muss, das mit einer bestimmten Person einfach mal statt zu telefonieren oder statt zu besuchen mal das System ausprobiert. Und ja, die Gegenseite muss es eben auch können. Und da habe ich jetzt schon mehrmals über Aktionen auch gelesen, dass beispielsweise für Pflegeheime oder Altenheime, die ja sowieso ein sehr strenges Besuchsverbot teilweise haben, dass es da auch schon Sammelaktionen gegeben hat. Also dass zum Beispiel in München gesagt wurde, wenn Leute alte Tablets zum Beispiel bei sich zu Hause haben oder ältere Smartphones, die sie eh ausrangieren wollten, wegschmeißen soll man die ja sowieso nicht wegen der Rohstoffe, aber spenden, gerade vor Corona, ist dann auch eine Möglichkeit. Und dann gibt es ja in so einer Betreuungseinrichtung oft auch jemanden, der mithelfen kann, das irgendwie an den Start zu bringen. Oder hier aus der Gegend, da gibt es auch ein Altenheim, die auf eine Leinwand dann einfach Skype gemacht haben. Das hat wohl einen richtig tollen Effekt gehabt, weil dann wirklich Hochbetagte, also über 90-Jährige, zum ersten Mal in ihrem Leben so eine Videokonferenz mit Verwandten gemacht haben. Ich glaube, das ist ein richtiger Hingucker, wenn es denn klappt.
Ja, das sollte man auf jeden Fall dann ausprobieren, auch mit den Eltern und Großeltern. Und ich selber nutze seit einiger Zeit Signal als Alternative zu WhatsApp, weil ich da nicht so viel Daten eingeben brauche. Und kleiner Funfact am Rande, Signal, ich habe das kennengelernt, weil das der Lieblings-Messenger-Dienst von Edward Snowden ist. Und dann kann das eigentlich nur relativ datensicher sein. Und benutze das jetzt seit längerem und stelle mit Freuden fest, dass immer mehr von meinen Freunden und Bekannten das auch nutzen. Und da kann man eben ganz normal die ganzen klassischen SMS schreiben, aber man kann eben auch Bilder schicken und kleine Videokonferenzen da machen. Und das mache ich dann eben damit. Und das kann man eben, weil es auf dem Smartphone ganz gut läuft, kann eigentlich auch jeder Mensch, der mit einem Smartphone überhaupt umgeht, der kann Signal nutzen und kann diese Möglichkeiten dort nutzen. Und das ist tatsächlich auch ziemlich datensicher an der Stelle.
Ja, aber ansonsten muss man natürlich nichts beschönigen. Wer einmal schon mal versucht hat, jemandem nur über Telefon zu erklären, wie eine bestimmte Anwendung funktioniert, ohne dass man gleichzeitig sieht, was der andere dann auf seinem Smartphone drückt, ohne sich da irgendwie aufschalten zu können, wie es ja ein professioneller IT-Service macht, ist die Sache ein bisschen schwierig. Da ist vielleicht nur noch so ein kleiner Tipp zum Telefonieren. Darüber, wie man es denn einrichtet, sollte man dann natürlich ein anderes Gerät benutzen. Also dann müsste man sich irgendwie ein zweites Telefon beschaffen. so eine relative Banalität, aber die hilft auf jeden Fall, dass man zumindest die Beratung und das eigentliche Gerät schon mal auf einer anderen Leitung steckt.
Das gute alte Festnetz, genau.
Ja, also das im aktuellen Finanztipp-Newsletter beziehungsweise auch unter finanztipp.de nachzulesen, das private Videotelefonieren über Ostern. Und Hermann, wir wollen dann nächste Woche auch nochmal eine Podcast-Folge über das professionelle Videotelefonieren oder Konferenzieren, wie sagt man, Konferieren machen. Da planen wir nochmal eine Folge.
Genau, Homeoffice professionell machen. Was kann man da eigentlich tun? Es gibt so ein oder zwei Tipps, die man auch als privat auch gut nutzen kann, einfach für, wenn man jetzt doch mehr am Schirm sitzt und vielleicht auch, wenn die Kinder viel am Schirm sitzen und so. Der kleine Tipp am Rande, den Schreibtisch sozusagen nicht vors Fenster stellen, sondern in 90-Grad-Winkel zum Fenster, dann werden die Augen nicht so schnell müde, Kopfschmerzen gibt es auch weniger. Und 90-Grad-Winkel ist sowieso das Mittel der Wahl. Das gilt dann eben nämlich auch für den Stuhl, auf dem man sitzt, dass man mit 90-Grad-Winkel die Knie hat, wenn man da drauf sitzt länger. Und auch wenn man vor dem Tisch sitzt, dass man mit den Ellenbogen den 90-Grad-Winkel hat. Das ist alles dann besonders schon, damit man nicht nachher nach den ganzen vielen Videotelefonien oder den Gesprächen am Rechner mit den Freunden und mit der Familie hinterher Kopfschmerzen hat.
Ja, da darf man sich nicht vertun, dass man dann nach ein paar Wochen plötzlich Haltungsschäden kriegt, weil man sich anders verhält als normalerweise und nicht so viel Bewegung hat möglicherweise.
Genau.
Dann haben wir noch einen kleinen Spartipp fürs Osterwochenende und danach, denn es gibt bei ganz vielen städtischen Bibliotheken und Büchereien auch digitale Angebote. Also viele von euch verbinden wahrscheinlich mit der Stadtbücherei natürlich den großen Raum oder die Räumlichkeiten, wo die ganzen Bücherregale stehen. Aber da hat sich auch in den letzten Jahren einiges getan. Man kann eine digitale Mitgliedschaft abschließen und dann zum Beispiel E-Books sich aus der Ferne ausleihen oder auch Magazine, Tageszeitungen, manchmal auch so Lernmaterialien. Und das ist natürlich für Corona, wo man eben weniger persönlichen Kontakt haben sollte und viele andere Unterhaltungsmöglichkeiten zu sind, ist das natürlich total großartig. Und da sind jetzt einige Städte auch dazu übergegangen, auch den Anmeldeprozess viel einfacher zu gestalten. Also in Berlin beispielsweise oder auch in anderen Regionen, Leer in Ostfriesland habe ich so ein Beispiel von gelesen. Da geht das im Moment sehr unkompliziert. Man kann sich anmelden, kostet in der Regel auch nichts oder wenig und wird dann erst nach Corona eventuell in eine normale Mitgliedschaft umgewandelt. Aber selbst dann ist es nicht so besonders teuer.
Ja, die Berliner Bibliothek kostet normalerweise 10 Euro im Jahr. Und das Schöne ist, diese Online-Bibliotheken, die sind ja 24 Stunden auf, 7 Tage die Woche. Das heißt auch über Ostern. Wenn also über Ostern irgendwie der Lesestoff ausgeht oder die Langeweile irgendwie doch Raum greift, dann ist das eine Möglichkeit, die man tatsächlich an der Stelle hat, dass man da tatsächlich reingeht und guckt, ob es da noch einen spannenden Roman gibt, den man vielleicht noch nicht kennt aus einer Romanfolge oder eben auch alles das, was man sonst in Bibliotheken heute finden kann, von Musik über Zeitungen, Zeitschriften bis zu Spielen, die es da auch gibt, wenn es die elektronisch gibt.
Auch ein bisschen kurios, der Spiegel, also das Magazin ist da als Archiv wirklich seit, ich weiß nicht, seit den 50er Jahren zum Nachlesen. Und wenn man da ein bisschen stöbert, dann denkt man sich, naja, also sowas wie Corona hat es in der Form tatsächlich nicht gegeben, wobei es auch in den 60er Jahren ja mal eine Pandemie nochmal gegeben hat. Aber viele Probleme, die man heute natürlich so sieht, die werden ein bisschen eingeordnet, zumindest wenn man das mal mit vergangenen Jahrzehnten vergleicht. Auch das ist dann über so einen Bibliothekszugang möglich.
Gut, und dann haben wir noch was anderes. Wir haben nämlich eine Reihe von Fragen, die sich mit unseren vergangenen Podcasts beschäftigen und die sich vor allen Dingen an einem Thema nochmal entlanghangeln, nämlich der Frage, wie ist denn das eigentlich mit diesen Soforthilfen für kleine Unternehmer, für Solo-Selbstständige, weil da doch viele Leute tatsächlich große finanzielle Probleme haben und sich jetzt fragen, ob sie da alles richtig gemacht haben, wie sie das machen müssen, wie das funktioniert. Und interessanterweise oder naja, bemerkenswerterweise ist es natürlich so, dass die Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern dann dazu führen, dass die Leute sagen, aber ich habe jetzt gehört, das könnte ich so machen, warum geht das denn bei mir nicht? Ich hatte heute eine längere Korrespondenz mit einer Dame, die für einen Pflegedienst, also einen gemeinnützigen, non-for-profit, also nicht gewinnorientiert, arbeitet in Bayern und die mich im Fernsehen gesehen hatte, wo ich gesagt hatte, also gemeinnützige Unternehmen würden selbstverständlich auch diese Soforthilfe in Anspruch nehmen können. Und ich habe dann festgestellt, ich habe dabei aus den Richtlinien des Landes Nordrhein-Westfalen zitiert, wo das explizit erwähnt ist, dass gemeinnützige Unternehmen eben auch die Förderung bekommen können. Und dass sogar Vereine, wenn die sozusagen wirtschaftlich tätig sind, also wenn die ihre Vereinskneipe selber betreiben oder irgendwelche Geschäfte selber betreiben, dass die auch diese Hilfen in Anspruch nehmen können. In Bayern hat man ihr gesagt, sei das so einfach nicht geregelt, aber das sei schon eine Regelungslücke. Sie möge sich an die Staatskanzlei wenden, also Markus Söder hilf. Vielleicht klappt das ja, vielleicht hört Markus Söder uns jetzt hier zu und wir kriegen in Bayern Anfang nächster Woche oder nach Ostern so eine Mitteilung, dass das da auch einfach funktioniert.
Das wäre natürlich schön und das hat uns auch eine Hörerin geschrieben, die erstmal dankt für unsere Arbeit und hat eine Frage zum Podcast Nummer 5, sagt sie hier. Ihr Sohn ist selbstständiger Sporttrainer und durch Corona ist seine Arbeitsstätte, also der Verein, geschlossen. Wir sagen jetzt mal nicht den Namen dazu, damit das alles ein bisschen bisschen abstrakter und anonymer ist, aber es geht hier ums Prinzip. Also der Sohn ist Sporttrainer, der Verein ist zu, er hat sofort Hilfe als Antrag gestellt und hat auch schon Ende März die Zusagebestätigung bekommen. Jetzt ist aber nicht, dass das Geld ist noch nicht da, heißt es hier. Und es ist eine Vermutung, er wohnt in Rheinland-Pfalz und pendelt aber zur Arbeit nach Nordrhein-Westfalen. Also auch dieser Sportclub, wo er arbeitet, der ist in NRW. Und da ist jetzt die Frage, woran könnte das denn liegen?
Ja, also NRW, in den Richtlinien heißt es immer, der Hauptsitz der Firma muss in NRW sein. Jetzt, wenn er da selbstständig ist, also wenn ihm der Tennisplatz gehören täte, und der Tennisplatz liegt in NRW und dann ist der Sitz der Firma in NRW, dann sollte das alles eigentlich kein Problem sein. Wenn er allerdings als Solo-Selbstständiger auf einem Platz arbeitet, der jemand anders gehört oder der dem Verein gehört und sozusagen nur zureist, dann ist er womöglich einfach als Selbstständiger tatsächlich in Rheinland-Pfalz gemeldet und da müsste man dann eben gucken, ob er das Geld kriegt. Also wir können das leider auf die Schnelle nicht klären, aber das ist schon etwas, wo man sich dann nochmal mit beschäftigen sollte, wo denn der Sitz ist der Firma, weil tatsächlich die Bundesländer, damit nicht Leute in zwei Ländern die gleichen Hilfen beantragen, gesagt haben, also der Hauptsitz der Firma, das ist das entscheidende Kriterium dafür, ob du das Geld jetzt bei uns bekommst oder im Nachbarland.
Und eine denkbare Möglichkeit aufgrund dieser E-Mail wäre natürlich auch noch, es heißt ja hier, die Zusage ist schon gekommen. Also möglicherweise haben die dann danach festgestellt, stimmt doch nicht und haben einfach nur vergessen, nochmal eine Absage hinterher zu schicken. Eine zweite Möglichkeit ist natürlich, dass es doch irgendwie klappt und einfach ein paar Tage dauert. Und eine dritte Möglichkeit ist aber auch, dass vielleicht man sich beim Antragstellen mit der Kontonummer vertan hat. Also das haben wir auch hier und da schon mal gehört, auch wenn wir mit Förderbanken gesprochen haben, wo es dann hieß, ja, dann haben die Leute plötzlich gemerkt, sie haben die falsche IBAN angegeben, haben nochmal eine Mail hinterhergereicht und die ist nicht immer sofort zuzuordnen, einfach weil es auch wieder so viele Datensätze im Moment rund um Corona gibt. Also da kann man dann vielleicht auch in seine eigene Bestätigung nochmal gucken, ob da die IBAN wiederholt wurde. Und wenn die falsch ist, dann hat man natürlich auch schon eine Fehlerquelle entdeckt und muss sich dann irgendwie nochmal mit denen in Verbindung setzen. Dann wird es wahrscheinlich einen Ticken länger dauern.
Wobei man auch sagen muss, es dauert in den Bundesländern auch tatsächlich unterschiedlich lang. Also ich habe gestern mit zwei Fällen in Sachsen und Thüringen zu tun gehabt. Und in Thüringen sagt die Statistik, dass sie immer noch zwischen 10% und 20% der Fälle abgearbeitet haben und hatten ungefähr 30.000 Anträge. In Berlin hatten wir über 100.000 Anträge, die wurden dann in der Woche abgearbeitet. Und in Bayern ist man auch bei über 100.000, in der Nähe von 200.000, die man weitgehend abgearbeitet hat. Also es kann also auch sein, dass das mit dem Abarbeiten im jeweiligen Bundesland noch dauert. Also schön wäre natürlich, wenn die so eine Art Wasserstandsmeldung geben würden und sagen würden, okay, wir haben jetzt da 50 oder 100.000 Anträge und wir sind jetzt zu 2/3 durch oder zu 70%, könnte man ja vielleicht sogar auf die Homepage des jeweiligen Ministeriums oder Trägers oder Landesbank oder Entwicklungsbank oder wie auch immer zuständig ist, machen und den Nutzern zeigen, okay, wir sind dran und dann kann man auch den Wasserstand am nächsten Morgen gucken und feststellen, okay, die haben wieder echt lange gearbeitet und wir nähern uns den 100%.
Das stimmt, also Kommunikation wäre an der Stelle auch auf jeden Fall Gold wert. Manchmal sind ja die Bedingungen auch tatsächlich geändert worden. Also in Berlin ist es ja so, dass es am Anfang noch von Berlin selber einen Zuschlag gab. Mittlerweile gibt Berlin nur noch die Bundesmittel weiter und das sind ja schon ein paar tausend Euro für Selbstständige an Unterschied. Da haben wahrscheinlich auch manche unter anderen Erwartungen den Antrag gestellt, als er dann am Ende wahrscheinlich beschieden wird.
Wenn ihr ein spezielles Problem an der Stelle habt, dann lasst uns das doch wissen, weil wir sind natürlich da weiter dran und versuchen das ordentlich abzuarbeiten. Also auch die Frage, ihr habt ja vielleicht gehört, ist jetzt gibt es auch Kredite, haben wir gestern glaube ich schon erwähnt, wo 100% Staatsgarantien da sind und die schneller gehen sollen, weil bei den Krediten das bei manchen Unternehmen nicht klappt. Auch an dem Thema werden wir natürlich dranbleiben. Ihr helft uns einfach mit euren Fragen, dass wir die Dollpunkte, die es da im Augenblick bei Corona gibt, finden und dass wir hoffentlich diese Fragen dann auch beantworten können und ein Stück weit für alle, die da zuhören und auch für alle, die Finanztipp lesen, die 700.000 Leute, die den Newsletter abonniert haben und unsere Ratgeber, die ja oft millionenfach runtergeladen werden, dass die das da finden können und die richtigen Ergebnisse finden.
Ich finde den Begriff Dollpunkte gerade interessant. Ich kannte ihn nicht, aber wenn ich es richtig einschätze, hat Michael, ein anderer Hörer, auch einen Dollpunkt hier im Podcast aufgedeckt. Der schreibt nämlich, danke fürs Engagement und den Podcast, aber könntet ihr bitte noch den Kopf aus den Eimern nehmen? Die Beiträge klingen technisch so ein bisschen so. Hermann, jetzt haben wir es.
Ja, okay. Das war mein Kopf, der da immer im Eimer war, weil die technische Ausstattung nicht so grandios war und wir auch wieder zu sparsam waren am Anfang mit der Software, die wir genutzt haben. Also jetzt soll es wirklich besser sein. Wir hoffen, dass es auch für euch besser klingt und wir freuen uns auch sozusagen über eure Rückmeldung, ob es besser klingt, ob es inzwischen so ist, wie ihr das gerne haben wollt, und wir werden auch weiter daran arbeiten. Jedenfalls so wie dem Kopf im Eimer sollte es nicht mehr klingen. Also der Kopf ist aus dem Eimer raus, und wenn man den Kopf aus dem Eimer raus hat, dann hat man ja wieder einen besseren Blick. Und wenn man einen besseren Blick hat, dann denke ich immer gleich schon wieder ans Reisen. Und mit diesem Reisen werden wir uns nächste Woche ganz sicher nochmal intensiv beschäftigen, weil es gibt ja diesen Versuch der Bundesregierung, dafür zu sorgen, dass ihr euer Geld nicht zurückbekommt, wenn der Flug nicht stattgefunden hat, sondern dass ihr erstmal so einen Gutschein bekommt. Mit anderen Worten, ihr sollt der Airline, also der Fluglinie oder womöglich dem Reiseveranstalter erstmal einen Kredit geben. Und wir werden uns damit beschäftigen, also erstmal abseits davon, dass wir das für eine Schnapsidee halten, aber ob ihr möglicherweise eine Gelegenheit habt, euer Geld, wenn ihr das jetzt dringend braucht, doch vorher zu bekommen. Und auch mit der Frage, ob die Bundesregierung, wenn sie sich denn tatsächlich durchsetzt mit diesem Projekt, wenigstens dafür sorgt, dass das Geld, was ihr da sozusagen als Zwangskredit vergibt, dass das auf jeden Fall erhalten bleibt, dass ihr eine Garantie dafür übernimmt. Weil niemand weiß, ob in 6, 9, 12, 18 Monaten denn die Reisefirma oder die Fluglinie, bei der ihr was gebucht habt, ob das die eigentlich noch gibt. Die Lufthansa hat ja jetzt gerade erst Germanwings zugemacht, haben sie gestern erklärt.
Und dann ist gerade so ein Zwangskredit sicherlich nicht schön. Wir haben ja auch schon mal gesagt, wenn ihr es euch leisten könnt und sagt, wir geben freiwillig, kaufen uns einen Gutschein, das ist natürlich was anderes. Da hilft man natürlich auch Anbietern mit. Aber wenn dann jeder über einen Kamm geschoren wird, auch der wirklich auf den Euro gucken muss, ist das sicher nicht die beste Lösung.
Genau.
Abgesehen davon planen wir auch, wie schon gesagt, eine Folge nochmal Tipps fürs Homeoffice. Und ihr könnt uns auf jeden Fall auch abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wir sind bei allen großen Podcast-Portalen eigentlich mittlerweile vertreten. Abonniert uns gerne und ihr könnt uns auch gerne eine Bewertung dalassen.
Und zwar eine gute Bewertung.
Wollen wir es doch hoffen.
Natürlich eine gute Bewertung. Und ansonsten wünschen wir euch an dieser Stelle natürlich frohe Ostern. Wir wünschen euch, dass ihr gesund bleibt und dass ihr möglichst heil durch diese ganze Corona-Geschichte durchkommt. Wir, das sind
Hendrik Burs
und Hermann Josef Tenhagen.